Hallo und herzlich willkommen zu Radio Money Talk. Wir senden heute live und die Zusammenfassung hört ihr dann auf Tide 96.0. Mein Name ist Bernhard Wenzel und mit mir im Studio ist heute Michael Kaiser. Hallo Michael.
Hallo.
Wir werden heute so ein bisschen Grundlagenforschung betreiben, sage ich mal, was unser Geldsystem angeht. Wir werden über viele Dinge sprechen, die man immer wieder hört, wenn man sich mit dem heutigen Geldsystem auseinandersetzt und werden auch versuchen, ein paar Irrtümer aufzuklären, die immer wieder aufkommen. Fangen wir einfach mal an. Michael, du hast da was vorbereitet.
Was ich immer wieder feststelle, ist, dass die allermeisten Leute, mit denen ich mich über das Thema Geld und Banken und so weiter unterhalte, tatsächlich den Glauben haben, muss man ja sagen, dass Banken Geld verleihen. Ja, und das, also, dass da Leute ihr Geld hinbringen und dann hat die Bank das und dann kann die das anderen Leuten geben, die das also in dem Moment dringender brauchen, zum Beispiel um ein Haus zu bauen oder ein Auto zu kaufen oder sonst was oder ein Unternehmen zu finanzieren. Und ja, dann sammelt also die Bank das Geld erstmal ein und dann wird es halt verliehen. Und weil die Leute, die das Geld bekommen, damit erfolgreich sind, dann zahlen die also auch ein bisschen mehr zurück. Und das kann dann der, also behält natürlich die Bank ein bisschen ein und ansonsten bekommt das der, der das Geld dort geparkt hat. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr weit verbreitete Meinung, dass Banken so arbeiten würden.
Ja, von der Theorie habe ich auch schon mal gehört, das ist richtig. Das ist wirklich sehr verbreitet, aber genauso verbreitet wie diese Annahme ist, genauso falsch ist die Annahme auch. Also das mag in einigen Ausnahmefällen natürlich zutreffen, dass Banken Geld weiterverleihen, was ihnen anvertraut wurde, aber das Hauptgeschäft von Banken ist nicht Geld weiterzuverleihen, sondern das Hauptgeschäft von Banken ist Kredite zu erzeugen oder ich sag mal Kredite zu vergeben und durch diese Kreditvergabe dann Geld zu erzeugen. Das heißt, wenn jemand einen Kredit aufnimmt, dann kriegt er in der Regel frisch geschöpftes Geld. Sagen wir mal, er leiht sich 500.000 und dann geht er zur Bank und unterzeichnet diesen Kreditvertrag. Und wenn dann alles in Ordnung ist, das heißt, die Bank auch noch die Sicherheiten geprüft hat, die aber hier nur der Kreditnehmer mitbringen muss, der Kreditgeber, also die Bank, muss da keine Sicherheiten vorweisen. Das ist auch interessant. Aber wie gesagt, wenn dieser Kreditvertrag dann durch ist und von beiden Seiten unterschrieben, dann bekommt der Kreditnehmer auf sein Girokonto die 500.000, sagen wir mal, Euro überwiesen. Und diese 500.000 Euro, die sind ganz frisch geschöpft. Das heißt, diese 500.000 Euro oder welcher Betrag auch immer, dieser Kreditbetrag, den gab es vorher noch gar nicht. Der entsteht also in dem Moment, wo der Kredit aufgenommen wird. Und ich versuche mal das buchungstechnisch ein bisschen zu erklären für Leute, die sich da ein bisschen näher für interessieren. Buchungstechnisch ist das nämlich ganz interessant. Das ist im Prinzip nichts anderes als das, was die Buchhalter eine Bilanzverlängerung nennen. Auf das Girokonto des Kreditnehmers werden 500.000 gebucht und die Bank bucht dann bei sich in den Aktiva, also auf der Vermögensseite, ein Rückzahlungsversprechen des Kunden in gleicher Höhe, also auch von 500.000. Und wenn man das dann gegeneinander verrechnet, kommt am Ende wieder null raus. Das heißt, diese beiden Seiten der Buchung oder dieses Buchungssatzes, die heben sich gegeneinander auf. Die Bilanz ist ein bisschen länger geworden. Der Kreditnehmer hat auf seinem Konto dann 500.000 Euro neue Liquidität, mit denen er machen kann, was er will. Und die Bank hat das Versprechen, dass irgendwann diese 500.000 wieder zurückgezahlt werden. Und da denkt man, jetzt ist die Bank im Vorteil, weil sie ja das Rückzahlungsversprechen hat, beziehungsweise auch meistens Sicherheiten vom Kreditnehmer haben will. Eine Immobilie ist da nicht schlecht oder andere Dinge oder Bürgen, die im Zweifelsfall einspringen. Und darauf wird dann auch zugegriffen, wenn der Kreditnehmer seine Raten nicht zurückzahlen kann. Also es sieht erstmal so aus, als ob die Bank da im Vorteil wäre. In der Regel ist sie das auch, aber in Wirklichkeit haben beide Schulden. Denn der Kreditnehmer, ganz klar, der hat seine Kreditsumme an Schulden, in diesem Fall 500.000. Aber die Bank hat auch Schulden, nämlich beim Kreditnehmer. Diese 500.000, die auf dem Girokonto sind, die könnte er theoretisch auch abheben. Er könnte an Bankautomaten gehen und sich die 500.000 Euro ziehen. Gut, okay, da würde der Bankautomat wahrscheinlich sagen, nee, so viel habe ich gerade nicht. Und wenn man das dann geschickt macht und das entsprechend vorher ankündigt, dann kriegt man eventuell auch einen Koffer voll Geld, wenn man das unbedingt will. Aber das ist dann auch schon wieder das Problem, in Anführungsstrichen, für die Bank. Die verspricht nämlich, dass dieses Giralgeld, was sie auf dem Girokonto des Kreditnehmers neu erzeugt hat, dass sie das auszahlen würde in Bargeld. Und das Bargeld, das kann die Geschäftsbank nun nicht selber machen. Und an der Stelle kommt dann die Zentralbank ins Spiel. Die Zentralbank ist die einzige, die sogenanntes gesetzliches Zahlungsmittel herstellen darf. Und gesetzliches Zahlungsmittel ist, zumindest im Euroraum und in allen anderen Währungsräumen, die ich kenne, eigentlich auch das Bargeld. Das heißt, wenn jetzt ein Bankkunde auf die Idee kommt und sein Giralgeld abheben will, dann hat die Bank erstmal ein Problem. Dann muss sie sich nämlich das Bargeld besorgen. Und an Bargeld kommt sie nur über die Zentralbank ran. Und da passiert dann nochmal genau das Gleiche, was eben mit dem Endkunden, sage ich mal, und der Geschäftsbank passiert ist. Genau dieses gleiche Spiel passiert dann nochmal mit der Zentralbank und der Geschäftsbank. Dann ist nämlich die Geschäftsbank dran und muss bei der Zentralbank einen Kredit aufnehmen. Und da passiert genau das Gleiche. Da bekommt dann die Geschäftsbank auf ihrem Konto die Kreditsumme gutgeschrieben. Und die Zentralbank verpflichtet sich dafür, dann das in Bargeld umzutauschen. Die Zentralbank kann das drucken lassen. Die druckt das nicht selber, aber gut, das ist nur ein kleines technisches Detail. Und über diesen Weg, also über einen Kredit bei der Zentralbank, kommt die Geschäftsbank dann wiederum an das Geld, was sie dann dem Kreditnehmer auszahlen kann. Das heißt, im Endeffekt muss auch die Geschäftsbank wieder einen Kredit aufnehmen, wenn das Ganze in bar abgerufen wird. Aber da inzwischen unter 10% des Zahlungsverkehrs wirklich nur noch in Bargeld ablaufen, ist die Gefahr relativ gering, dass solche großen Summen dann wirklich in bar abgehoben werden, weil es ist einfach bequemer, das in diesem Giralgeld zu belassen. Aber wie gesagt, das ist erstmal nur ein Zahlungsversprechen der Bank, wobei im Endeffekt das Zahlungsversprechen auf beiden Seiten beruht.
Ja, das war wahrscheinlich die schnellste Variante beim Erklären unseres Finanzsystems, die ich jemals gehört habe. Da war ja wirklich fast alles Wesentliche drin. Und weil das so schnell war und so kompakt, ist es sicherlich eine gute Idee, wenn wir jetzt vielleicht noch auf diverse Details ein bisschen intensiver eingehen und die näher erklären. Und ich denke, wir fangen da ruhig noch einmal ganz vom Anfang an und stellen erstmal fest, okay, also Banken verleihen fast kein Geld. Es ist also nicht ganz falsch, dass Banken Geld verleihen, aber das meiste Geld, was verliehen wird, ist tatsächlich geschöpftes Geld. Das heißt, Geld, was erst dann entsteht, wenn jemand eine Kreditzusage bekommt. Kannst du vielleicht mal was zum Verhältnis zwischen, ich sage mal, dem tatsächlich verliehenen Geld, also Geld, was eine normale Bank von Sparern bekommen hat, und der Menge des Geldes sagen, die dann tatsächlich bei Krediten geschöpft wird? Gibt es da irgendwie so einen Durchschnitt oder so einen Erfahrungswert, wie das Verhältnis dieser Summen ist?
Das ist natürlich bankabhängig, wie viel Kundengeld da verliehen wird, wobei Geld hier natürlich auch so ein bisschen relativ ist. Da ist die Frage, ist das Giralgeld, was irgendeine andere Geschäftsbank oder die gleiche geschöpft hat, was einfach nur weitergereicht wird, oder ob das wirklich Geld ist, was von einer Zentralbank kommt. Und ich denke, da geht auch so ein bisschen die Frage hin, wie sieht das denn mit dem Verhältnis von Zentralbankgeld zu selbstgeschöpftem Giralgeld aus? Und da gibt es schon eine Zahl. Es gibt diese sogenannte Eigenkapitalquote, die immer wieder angebracht wird. Und die liegt in der Regel unter 3%. soweit ich weiß, sind verpflichtend 2,5%. 1% davon ist die sogenannte Mindestreserve, wobei Reserve hier auch schon wieder völlig irreführend ist. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Also 1% Mindestreserve, was auf einem Konto bei der Zentralbank stillgelegt wird. Und dann kommen noch 1,4% von dem Geld, was bei der Bank im Prinzip sofort abgehoben werden könnte. Damit werden die Geldautomaten bestückt, weil es ja doch immer wieder Leute gibt, die noch Bargeld haben wollen. Und 0,1% sind eine Risikoreserve, die die Banken halten. Also insgesamt 2,5% Zentralbankgeld kommen dann im Prinzip auf das selbstgeschöpfte Giralgeld der Banken. Das ist so ungefähr das Verhältnis. Also 1:40 grob.
Vielen Dank dafür. Das macht die Sache sicherlich schon ein bisschen klarer. Jetzt hast du das Zentralbankgeld angesprochen und da fällt mir auf, dass viele Leute eigentlich nur zwei Arten von Geldern kennen, nämlich die kennen das Bargeld, also Münzen und Geldscheine. Und dann wissen die meisten Leute auch, dass es natürlich auch elektronisches Geld gibt, halt das Geld, was sie tatsächlich eben nicht in Bar da haben, aber als Guthaben auf ihrem Girokonto zum Beispiel oder in einer anderen Form. So, und das wissen die meisten Leute. Und darum stelle ich fest, dass das Zentralbankgeld, was es ja dann, du hast es gerade angesprochen, noch zusätzlich gibt und bei dem das Bargeld nur eine Sondervariante darstellt, dass dieses Zentralbankgeld relativ unbekannt ist und natürlich auch die Funktion, die es hat, insbesondere bei dem Austausch dann zwischen den Banken. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, gerne. Das ist ein gutes Stichwort. Also es gibt grob gesprochen zwei Arten von Geld und beide Arten werden hier im Euroraum halt in Euro gerechnet. Das macht die Sache nochmal besonders verwirrend. Es gibt also einmal das Zentralbankgeld und dann gibt es das Giralgeld der Geschäftsbanken. Und das Zentralbankgeld tritt, wie du gerade sagtest, in Form von Bargeld auf. Das ist die Form, die wir alle kennen und das ist auch die einzige Form von Zentralbankgeld, an die wir wirklich rankommen, also an die Nichtbanken rankommen, um mal im Fachjargon zu sprechen. Und alle Nichtbanken, also ich sag mal Endkunden, ob das jetzt Privathaushalte, Personen oder irgendwelche Firmen sind, die haben, wenn sie ein elektronisches Guthaben haben, immer das selbstgeschöpfte Giralgeld der Geschäftsbanken. Und wenn sie noch Bargeld haben, dann ist das eine Sonderform des Zentralbankgeldes. Und du sprachst es eben an, es gibt auch zwischen den Banken noch Ausgleichsbuchungen. Und die finden in der Tat in Zentralbankgeld statt. Das Ganze hängt mit der Mindestreserve zusammen, die ich ja eben schon angesprochen habe. Die Mindestreserve ist gar keine Reserve, weil es ist nichts, wo man im Notfall drauf zugreifen kann, was ja der Name Reserve irgendwie nahelegt, sondern die Mindestreserve ist im Prinzip nur ein Mittel, mit dem die Zentralbank im Nachhinein grob abschätzen kann, wie viel Geld denn im Umlauf ist. Die Banken sind verpflichtet, 1% von dem Geld, was bei ihnen sofort abhebbar ist, um das mal grob zu umschreiben. Es gibt ja verschiedene Geldmengen, aber ich möchte jetzt nicht zu sehr fachchinesisch reden. Also ich sag mal, das Geld, was sofort bei der Bank abgehoben werden kann, davon 1%, diese Summe muss als sogenannte Mindestreserve bei der Zentralbank hinterlegt werden. Und wenn jetzt zwischen Banken gewisse Buchungen stattfinden, das heißt, wenn dieses selbstgeschöpfte Giralgeld zwischen den Banken überwiesen werden, dann wird geguckt, wie ist denn am Ende des Tages der Saldo, wie viel Geld haben wir denn jetzt, was im Prinzip abgehoben werden könnte und davon 1% muss bei der Zentralbank hinterlegt werden. Und damit das hinkommt, muss halt dieses Mindestreservekonto bei der Zentralbank immer einen gewissen Betrag haben. Und da gibt es also bei den Banken auch einen internen Handel, dass also tageweise auch dieses Zentralbankgeld dann von einer Bank an die andere weitergebucht wird, damit halt diese sogenannte Mindestreserve erfüllt wird. War das ungefähr die Antwort auf deine Frage oder willst du da nochmal nachhaken?
Nein, ich denke, das war schon eine sehr gute Antwort, um das so ein bisschen klarer zu stellen. Und in dem Zusammenhang, denke ich, kannst du vielleicht noch ein bisschen erläutern, wie dieser Aspekt damit zusammenhängt, dass sich dann eben Banken auch unter Umständen nicht mehr trauen und es insofern zu einer Kreditklemme kommen kann. Dass also anders als viele Leute glauben, die Banken eben nicht so einfach dieses Geld herstellen können, was sie brauchen, um mit anderen Banken Geld auszutauschen. Sie können relativ einfach das Geld für ihre Kunden herstellen. Und das hängt dann eigentlich nur von ihrer Beziehung, sage ich mal so, zur Zentralbank ab. Also wenn sie dort kreditwürdig sind, dann klappt das alles. Aber im internationalen Handel ganz besonders spielt ja dieser Austausch des der Zentralbankgelder, muss man da ja eigentlich sagen, auch eine große Rolle. Und da kann es dann auch zu Problemen geben. Und vielleicht kannst du diesen Aspekt noch ein bisschen näher erläutern.
Genau. Die Bank muss ja eine sogenannte Mindestreserve hinterlegen und das ist im Prinzip das Einzige, wofür sie Zentralbankgeld braucht. Gut, okay, nicht das Einzige. Es gibt noch einen anderen Grund, wofür sie Zentralbankgeld brauchen könnte, nämlich das ist, wenn jemand Bargeld abheben will, dann geht das natürlich auch darüber, dass sie ihr Kontoguthaben bei der Zentralbank erst erhöht, entweder durch Kredit direkt bei der Zentralbank oder indem sie sich das Geld irgendwo bei anderen Banken besorgt und das lässt sich dann bei der Zentralbank in Bargeld umtauschen. Das ist die eine Sache, wofür die Geschäftsbanken Zentralbankgeld brauchen. Die ist so ein bisschen untergeordnet, würde ich aber sagen. Das, was du eben angesprochen hast, die Kreditklemme, das hängt mit dieser Mindestreserve zusammen. Denn eine Bank braucht, wie schon gesagt, 1% der Gelder, die sofort abhebbar sind, als sogenannte Mindestreserve bei der Zentralbank. Und wenn jetzt eine Bank, sage ich mal, 100.000 Euro neu als Kredit vergeben will, dann braucht sie dafür ja 1.000 Euro an Mindestreserve. Und wenn sie dieses Geld nicht hat, dann muss sie sich das von irgendwo besorgen. Also genau genommen braucht die Bank 2,5%, weil sie ja auch noch ein bisschen Bargeld für die Geldautomaten braucht, weil das ist immer eine blöde Sache, wenn zu viele Leute an einen Geldautomat kommen und da ist gerade kein Geld. Das könnte zu einer gewissen Kettenreaktion führen, die sich Bankrun nennt, aber vielleicht kommen wir da später noch drauf. Aber ja, wie ich sagen wollte, für diese Kreditvergabe neuer Kredite braucht die Bank halt Zentralbankgeld und wenn die Banken untereinander sich kein Geld leihen und die Zentralbankgeld da vielleicht auch nicht so freigiebig ist mit neuen Krediten, dann kann es halt genau zu dieser Kreditklemme kommen, die du eben angesprochen hast, nämlich der Zustand, sage ich mal, dass die Banken dann eben doch keine neuen Kredite aus dem Nichts schaffen können. Weil ein bisschen von dem Nichts, aus dem sie dieses Geld schaffen, ist nicht ganz nichts. Das ist nämlich Zentralbankgeld. Gut, Zentralbankgeld wird auch wieder aus dem Nichts geschaffen, aber das können halt nur die Zentralbanken. Also das ist im Prinzip ein zweistufiger Geldschöpfungsprozess, wobei die Zentralbanken das also zumindest in der Theorie steuern können. In der Praxis sieht es eher so aus, wenn eine Bank droht, pleite zu gehen und dadurch eine Kettenreaktion auslösen würde, dann ist die Zentralbank doch meistens relativ freigiebig, was dann neue Kredite angeht. Also von daher ist das mit der Steuerung der Zentralbank eher ein theoretischer Fall.
Gut, vielen Dank dafür. Das, denke ich, macht die Sache schon deutlich klarer. Mhm. Da könnte man ja auf die Idee kommen, dass das bessere Geld eigentlich das Zentralbankgeld ist. Und das führt mich dann zu zwei interessanten Aspekten. Der eine ist natürlich, es wird ja diskutiert, ob man das Bargeld abschafft. Vor dem Hintergrund des gerade Diskutierten wäre ja nun gerade das Bargeld, aber eigentlich das, egal wie das gesamte Finanzsystem, ist immer noch das beste Geld. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Und der andere Aspekt wäre natürlich, wenn das Zentralbankgeld irgendwie dann doch das etwas sichere und attraktivere Geld ist, könnte ich dann nicht als, vielleicht nicht als Privatperson, aber gerade auch als Firma sagen, nee, ich dieses komische Giralgeld von den Geschäftsbanken, das will ich jetzt auch nicht mehr, sondern ich arbeite auch gleich nur noch mit dem Zentralbankgeld, also bar und auch eben Giral. Vielleicht kannst du auch dazu noch was sagen.
Ja, da kommen wir so ein bisschen rein in die Thematik Vollgeld, die ja auch immer gerne diskutiert wird. Vollgeld heißt, dass es nur noch dieses Zentralbankgeld gibt. Das heißt, dass das selbstgeschöpfte Giralgeld der Geschäftsbanken nicht mehr zum Zuge kommen würde, sondern dass im Prinzip alles Geld nur noch Zentralbankgeld wäre. Allerdings ist es so, dass auch dieses Zentralbankgeld ja im Prinzip durch einen Buchungssatz entsteht. Also wenn man so will, auch wieder aus dem Nichts. Und da ist die Frage, ist es wirklich so viel sicherer? Ich meine, die Zentralbanken sind, was die Geldmenge angeht, natürlich jetzt nicht so stark beteiligt wie die Geschäftsbanken, die dann natürlich den Hebel von ungefähr Faktor 40 nochmal haben. Aber ich sag mal, wenn man das umdrehen würde und dieses selbstgeschöpfte Giralgeld der Geschäftsbanken abschaffen, dann hätte man halt Zentralbankgeld, was dann auch aus dem Nichts erschaffen würde. Und ich sehe da jetzt nicht unbedingt eine größere Sicherheit. Es ist natürlich besser steuerbar, weil dann haben wir nur noch eine Bank, die das Geld schöpft, nämlich die Zentralbank. Dann ist das Ganze also zentral gesteuert und in Form von Vollgeld, wie dieses Geld heißt, wäre es dann wirklich so, dass die Banken wirklich nur noch das Geld verleihen könnten, was sie auch wirklich haben. Entweder als Kundeneinlagen oder als Kredit von der Zentralbank. Aber ich denke mal, das wäre nur ein Schritt dahin, das Ganze sicherer zu machen. Dann, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist ja die Thematik des Zinses bzw. des Zinseszinses. Ich habe ja gerade erklärt, wie Geld geschaffen wird, nämlich bei der Kreditvergabe. Aber die Bank macht das ja nicht einfach so aus Jux und Dollerei. Also weder die Zentralbank noch die Geschäftsbanken, die haben natürlich auch einen gewissen Aufwand und da wollen die Zinsen für haben. Gut, die Zentralbankzinsen sind im Moment relativ niedrig, die streben ja eher gegen Null. Aber die Geschäftsbanken wollen da dann immer noch, ich sag mal, so im Schnitt vielleicht 5-10% für haben. Und egal wie hoch der Zins ist auch, das Problem ist, dass das Geld für diese Zinsen ja nirgendwo mit erschaffen wird. Das steht zwar als Forderung nachher irgendwo auf dem Papier, aber im Prinzip ist es ja nur so, dass dieses Geld oder ich sag mal diese Forderung, die dadurch die Zinsen entsteht, die muss ja auch irgendwie beglichen werden. Und im jetzigen System sieht es einfach so aus, dass der Kreditnehmer irgendwie versuchen muss, jemandem anderen, der auch einen Kredit genommen hat, dieses Geld für die Zinsen, ich sag mal, abzujagen, um damit seine Kreditzinsen zu bezahlen. Da fällt mir ein Beispiel ein, was Rico Albrecht und Andreas Popp immer wieder in ihren Vorträgen bringen. Und ja, das möchte ich einmal kurz erzählen, weil das verdeutlicht die Problematik, denke ich, sehr gut. Sagen wir mal, ein Staat gründet sich neu und er würde bei der Staatsgründung, aus welchen Gründen auch immer, dieses Geldsystem nehmen, was wir heute haben. Dann hätte er das Problem, dass er irgendwie Geld braucht, um irgendwelche Ausgaben machen zu können erstmal. Dann geht er zur Bank. Die hat auch kein Geld, aber die kann ja, wie eben besprochen, durch Kredite neues Geld erschaffen. Also sagt der Staat, okay, ich brauche mal 100 Milliarden an Kredit. Da sagt die Bank, ja, okay, machen wir. Da hätten wir aber gerne eine Rückzahlungsvereinbarung. Beim Staat sieht es dann meistens so aus, dass das in Form von irgendwelchen sogenannten Bundesschatzbriefen gemacht wird. Auch schon wieder ein toller Name. Aber das ist halt die Rückzahlungsverpflichtung des Staates. Und sagen wir mal, da wird festgelegt, okay, 5% Zinsen. Das heißt, der Staat leiht sich von den Banken. Nein, er leiht sich nicht Geld von den Banken, sondern er bekommt Geld von den Banken. Und dieses Geld wird dann von den Banken frisch geschöpft. Das heißt, 100 Milliarden auf dem Konto des Staates und 100 Milliarden als Rückzahlungsverpflichtung, hier sagen wir mal in Form von Bundesschatzbriefen zum Beispiel. Und dann scheint ja erstmal alles gut zu sein. der Staat kann das Ganze ausgeben für Arbeit, Soziales, Bildung, Infrastruktur, Kriege, Abwrackprämie, also alles, was so zum Funktionieren der heutigen Wirtschaft so nötig ist. Und dann bringt der Staat halt diese 100 Milliarden unter die Leute und in der Wirtschaft kann dann mit diesem Geld Handel getrieben werden und jetzt ist erstmal alles gut. Bis dann, sagen wir mal nach einem Jahr, will der Staat dann seine Schulden zurückzahlen. Da hat er natürlich erstmal ein Problem, wie kommt er jetzt an das Geld ran? Da könnte er sich eine Steuer ausdenken. Nennen wir sie mal Geldsteuer, wie wir das zum Beispiel in Zypern vor einiger Zeit gesehen haben. Da wurde dann auf jedes Bankguthaben so und so viel Prozent Steuer erhoben. Der Staat müsste in diesem Fall dann 100% Geldsteuer erheben. Das heißt, er würde die 100 Milliarden wieder zurückkriegen. Also alles Geld, was irgendwie in Umlauf ist. Und damit kann er dann auch seinen Kredit tilgen. Nur in dem Moment, wo er den Kredit tilgt, tauchen gleich zwei Probleme auf. Also das erste Problem taucht schon auf in der Stelle, wo die Steuern eingenommen werden, weil dann nämlich in der Wirtschaft wieder null Geld vorhanden ist. Das heißt, die gesamte Wirtschaft bricht zusammen, weil die ja auf das Geld angewiesen ist. Das heißt, die gesamte Wirtschaft kommt zum Erliegen. Der Kredit kann zwar getilgt werden, aber die Bank sagt, okay, die 100 Milliarden, die haben wir jetzt wieder, die streichen wir gegen die Rückzahlungsverpflichtung. Das heißt, an der Stelle ist dann wieder kein Geld vorhanden, aber da sind dann noch die Zinsen. In diesem Fall 5 Milliarden. Und da fragt sich jetzt der geneigte Zuhörer natürlich, 5 Milliarden, wo es genau null an Geld gibt, wo soll das denn herkommen? Und ja, das ist der Trick in Anführungsstrichen an der Sache. Im heutigen System ist es halt so, dass natürlich niemand seine Kredite komplett zurückzahlt. Dann würde nämlich genau das passieren, was ich eben beschrieben habe. Dann würde in regelmäßigen Abständen die Wirtschaft zusammenbrechen, weil kein Geld mehr da wäre. Also zahlt man die Kredite nicht komplett zurück, dadurch, dass man das Geld wieder zurückholt, sondern man löst die Kredite ab, wie es so schön heißt. Das heißt, es wird ein neuer Kredit aufgenommen und dieser neue Kredit ist halt ein bisschen höher, sagen wir mal in diesem Fall 105 Milliarden. Das heißt, die 100 Milliarden können zurückgezahlt werden, wenn jetzt 105 Milliarden an Kredit aufgenommen werden. Das heißt, die Rückzahlungsverpflichtung ist auch weg. Die 5 Milliarden an Zinsen können gezahlt werden. Und im Prinzip kann dann alles so weiterlaufen wie gehabt, nur halt mit dem Vorteil für die Bank, dass die jetzt halt 5 Milliarden mehr auf dem Konto haben. Zwischenzeitlich gab es halt mal 100 Milliarden mehr, aber die wurden halt gleich wieder gestrichen, als der Kredit zurückgezahlt wurde. Also das heißt, bei jeder Kreditzurückzahlung oder Kredittilgung wird natürlich das Geld, was vorher erschaffen wurde, auch wieder vernichtet. Und von daher muss immer die Entwicklung in die Richtung gehen, dass mehr neue Kredite aufgenommen werden als zurückgezahlt. Denn ansonsten würde ja die Geldmenge schrumpfen und irgendwann hätten wir dann Entwicklungen wie zum Beispiel Deflation. Vielleicht gehen wir da nachher nochmal drauf ein. Aber ich sag mal, wenn man das bis zum letzten Cent durchziehen würde, hätte man irgendwann gar kein Geld mehr, würde aber feststellen, dass man noch diverse Zinsforderungen hat. Und das ist eigentlich der Knackpunkt, warum unser heutiges Geldsystem so nicht funktionieren kann. Was war nochmal die Frage? Habe ich sie jetzt beantwortet?
Auf alle Fälle schon, zumindest den ersten Teil von meiner Frage vorhin. Es gab ja noch den zweiten Teil und der lautete, inwieweit ich die Möglichkeit habe, vielleicht weniger als Privatperson, aber gerade als größeres Unternehmen, mir also auch Zentralbankgeld zu beschaffen, beziehungsweise also meinen Geldaustausch auch nur noch mit Zentralbankgeld vorzunehmen und dann also dieses Giralgeld der Geschäftsbanken praktisch komplett zu umgehen. Ich weiß, da gab es meines Wissens sogar auch Gerichtsverfahren dazu und vielleicht kannst du dazu noch was sagen und ich würde vorschlagen, wir machen danach vielleicht ein paar Takte Musik, damit unsere Hörer und eine kleine Pause bekommen. Mhm,
ja, dass wir alle mal ein bisschen durchatmen können. Genau, dass man alles in Zentralbankgeld abwickelt, das ist ein guter Punkt. Es gab in der Tat ein Gerichtsverfahren, nachdem nämlich eine Firma versucht hat, dieses Konto bei der Zentralbank zu eröffnen und nicht bei der Geschäftsbank, weil, das kann sich jeder denken, ein Konto, was bei der Zentralbank liegt, da ist natürlich automatisch Zentralbankgeld drauf. Und es kam dann zu diesem genannten Gerichtsverfahren, was du eben angesprochen hast, aber da ist dann rausgekommen, dass also Privatpersonen oder auch Firmen, die hier halt mit unter, ich sag mal, den Oberbegriff Privatpersonen fallen, dass die halt kein Konto bei der Zentralbank haben dürfen. Die einzigen, die ein Konto bei der Zentralbank haben dürfen, sind halt die Geschäftsbanken und halt die jeweiligen Staaten. Das sind die einzigen, die die Möglichkeit haben, wirklich alles in Zentralbankgeld abzuwickeln. Und alle anderen sind halt angewiesen darauf, dass sie das selbstgeschöpfte Giralgeld der Geschäftsbanken benutzen.
Beziehungsweise eben dann zum Bargeld greifen, denn das ist für mich als kleiner Bürger sozusagen dann die einzige Möglichkeit, tatsächlich an das Zentralbankgeld heranzukommen.
Das ist richtig. Das ist für jeden, der keine Bank ist, was ja für die meisten zutrifft, die einzige Möglichkeit, überhaupt an Zentralbankgeld heranzukommen, das ist der Umtausch von dem Geschäftsbanken-Giralgeld in Bargeld. Und deswegen wird das von den Geschäftsbanken natürlich auch nicht so gerne gesehen, weil wenn das zu viele Leute machen, dann würde der Schwindel ja irgendwann auffliegen. Und von daher laufen natürlich auch Bestrebungen, das Bargeld abzuschaffen. Das ist in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich weit gediehen schon. Aber ja, das wäre nochmal ein eigenes Thema.
Also ich glaube, ich gehe dann nach der Sendung gleich nochmal am Geldautomaten vorbei. Sicher ist sicher.
Ja, sicher ist sicher. Und du weißt, kleine, nicht durchnummerierte Scheine. Also gut, das mit der Nummerierung kannst du vergessen. Aber kleine Scheine sind im Falle des Falles doch ganz praktisch, weil wenn dann wirklich mal die Konten gesperrt werden sollten, aus welchem Grund auch immer, dann ist es natürlich fraglich, wer hat dann noch das Wechselgeld. Aber gut, das geht schon so ein bisschen in die Kategorie Krisenvorsorge. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen, aber eigentlich wollten wir am Geldsystem bleiben. Aber ich denke mal, wir machen einfach mal ein bisschen Musik und dann melden wir uns gleich wieder. Ja, hallo, da sind wir wieder nach der Musikpause. Michael, du hattest da noch was auf deinem schlauen Zettel stehen.
Ja, genau. Also jetzt gibt's ja schon doch zunehmend Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die das dann auch schon wissen mit den Geldern und der Geldschöpfung und solchen Sachen. Und da stelle ich fest, dass anscheinend doch eine ganze Reihe Leute da ein bisschen über das Ziel hinausschießen und dann also tatsächlich den Glauben haben, dass wenn also da jemand auf irgendein Sparer, also da 1.000 Euro auf seinem Konto einzahlt, dass dann da also tatsächlich die Bank gleich 100.000 Euro draus, neue Kredite draus machen kann. Stimmt das? Beziehungsweise wie läuft denn das tatsächlich?
Ja, danke, dass du das bringst. Das ist in der Tat ein weit verbreiteter Irrtum, dass das so ohne weiteres geht. Dass also jemand bei einer Bank einen Kredit aufnimmt, da dann neu geschöpftes Giralgeld bekommt, dieses Geld dann irgendjemandem anders überweist und der ist dann bei einer anderen Bank, hat das auf seinem Konto und da ist halt die Annahme, die immer wieder getroffen wird, dass die Bank dann dieses Geld als Reserve verwenden kann, um neues Geld zu schaffen. Aber genau das funktioniert nicht, denn die Geschäftsbank braucht immer eine Reserve in Zentralbankgeld. Es würde in dem Fall funktionieren, in dem ein Kunde das in bar abheben würde, irgendjemandem das in bar geben und dass dieser andere Mensch das dann in bar wieder bei irgendeiner Bank einzahlt, dann könnte die Bank dieses Bargeld wieder in Zentralbankgeld oder ich sag mal auf einem Konto bei der Zentralbank gutschreiben lassen und das dann als Mindestreserve verwenden, beziehungsweise auch diese anderen Gelder, die sie braucht, um die Bankautomaten zu bestücken, das würde natürlich gehen, aber dadurch erhöht sich nicht unmittelbar die Geldmenge, denn dieses Bargeld taucht ja nicht in dem Moment auf, in dem es irgendwo eingezahlt wird, sondern es muss ja auch irgendwo herkommen. und es kommt immer von der Zentralbank. Die Zentralbank ist die einzige Stelle, die Bargeld ausgeben kann. Das heißt, wenn jetzt jemand auch, sagen wir mal, eine größere Summe abhebt, sagen wir 100.000 in bar, gut, das muss man vorher anmelden, aber dann kann die Bank das ja besorgen und dann können diese 100.000 natürlich irgendwo anders auch wieder in bar eingezahlt werden und dieses Geld kann dann in der Tat von der nächsten Bank als Mindestreserve oder generell als Reserve verwendet werden, das ist richtig, aber die erste Bank, wo es abgehoben wurde, die muss ja auch irgendwie daran gekommen sein. Das heißt, der einfachste Weg ist, dass sie dann zur Zentralbank geht und sich da einen Kredit über diese 100.000 aufnimmt und diese 100.000 von ihrem Konto dann gleich in Bargeld umtauschen lässt und das dann auszahlt. Aber es läuft halt immer über den Anker Zentralbankgeld beziehungsweise auch in Form von Bargeld. Anders kommt man da also nicht drumherum. Also durch reines Überweisen von einer Bank auf die nächste von selbstgeschöpften Banken, Giralgeld, kann die Geldmenge so also nicht erhöht werden. Das ist richtig. Ist die Frage jetzt, denke ich, erstmal beantwortet? Mhm. Wenn ich sehe, wir haben hier einen Gast, das ist der Gunther. Hallo Gunther, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo. Ja, allerzeit. Ja. Ich habe mal eine Frage in die andere Richtung. Würde die Banken, die würden dann doch Probleme kriegen, wenn die Sparbücher ausgezahlt werden würden, dann würde doch die Mindestreserve dann nicht mehr vorhanden sein.
Die Mindestreserve, also wie schon gesagt, dieser Begriff Mindestreserve an sich ist schon verwirrend. Aber gut, dass du es ansprichst. Die Mindestreserve ist etwas, was bei der Zentralbank auf einem auch wieder Girokonto hinterlegt wird, aber dann halt Zentralbank-Girokonto. Das Problem wäre halt nicht, dass die Mindestreserve nicht vorhanden wäre, sondern das Problem daran wäre, dass die Bank erstmal an dieses Bargeld kommen muss. Das heißt, die Geschäftsbank müsste sich, wenn jetzt alle ihre Konten auflösen würden oder sich das auszahlen lassen würden, müssten die ja an Bargeld kommen. Und genau da ist das Problem. Da ja nur ungefähr 1,5% von dem, was gerade auf Konten liegt, bei der Bank wirklich in bar vorhanden ist, hätten die natürlich erstmal ein Problem, an dieses neue Bargeld zu kommen. Und dafür müssten sie dann wieder einen Kredit bei der Zentralbank aufnehmen und die Zentralbank müsste das neu drucken lassen. Es würde schon funktionieren, wenn die Zentralbank bereit ist, genügend neue Kredite zu vergeben. Aber es kommt immer so ein bisschen auf die Geschwindigkeit drauf an, in der das passiert. Dann, ich denke mal, wenn man das über einen Zeitraum verteilt, dann hat natürlich auch die Bundesdruckerei genügend Zeit, neues Geld zu drucken. Aber ja, im Prinzip, wenn alle jetzt ihr Geld abheben würden, hätte die Bank alleine dadurch ein Problem, dass sie nicht genügend Bargeld vorrätig hat. Das ist sicher richtig. War das deine Frage oder ging das noch in eine andere Richtung?
Im Prinzip schon. Ich hatte nur in die Richtung gedacht, um bestimmte Banken vielleicht wirklich auch in Probleme zu bringen, weil vielleicht die Kundschaft nicht mehr einverstanden ist mit den Geschäftspraktiken und sich dann eben sagt, okay, ich hole mir jetzt das Geld hier einfach von der Bank runter und die Bank steht mit einmal so da, dass sie eben quasi das nicht mehr durch Kredite wieder aufwerten kann, sondern eben ja die Mindestreserve eben einfach nicht mehr besitzt. Um überhaupt, ich verhaspel mich jetzt, Entschuldigung, aber wie gesagt, um ein gewisses Druckmittel eben auch der Kundschaft zu haben, ja, so eine Bank eben auch mal pleite gehen zu lassen.
Ja, das ist richtig. Was du ansprichst, das läuft unter dem Stichwort Bankrun. Ich habe das vorhin kurz erwähnt. Das ist der Effekt, wenn viele Leute gleichzeitig zur Bank rennen und ihr Geld abholen. Dann tritt genau das ein, was du sagtest, dann hat die Bank nicht mehr genügend Bargeldreserven, um das wirklich auszuzahlen. Und wenn sich das herumspricht, was weiß ich, Bank XY ist nicht mehr zahlungsfähig, dann wird das natürlich dazu führen, dass die Kunden dieser Bank vermehrt zum Bankschalter rennen und versuchen, ihr Bargeld zu kriegen. Und das ist natürlich eine gewisse Kettenreaktion, die dadurch ausgelöst wird. Und ja, wenn man das gesteuert einsetzt, dann könnte man auch Banken damit in Bedrängnis bringen. Bevor der Michael gleich noch was sagt, will ich noch eine kleine Anekdote bringen aus England. Da ist nämlich genau das passiert. da war auch das Gerücht, Bank XY, ich habe jetzt den Namen vergessen, ist nicht mehr zahlungsfähig. Und da ist dann genau das passiert. Die Leute sind zur Bank gegangen und haben ihr ganzes Geld in bar abgehoben. Aber das Ganze war mit Ansage vorher, also mit entsprechender Vorlaufzeit. Das heißt, die Zentralbank hatte genügend Zeit, entsprechendes Bargeld drucken zu lassen. Das heißt, die Bank hat einfach ihre Bankautomaten mit frisch gedrucktem Zentralbankgeld, also mit frisch gedrucktem Bargeld bestückt. Die Kunden haben das abgehoben und haben das bei irgendeiner anderen Bank wieder eingezahlt und dachten, ah ja, super, jetzt sind wir aus dem Schlimmsten raus. Und die Zentralbank war auch froh, dass das geklappt hat. Und die anderen Banken, bei denen das dann eingezahlt wurde, die haben das natürlich genutzt, um ihre Kredite bei der Zentralbank wieder ein bisschen zu tilgen. Und die Zentralbank hat dann einen Großteil dieses Geldes nachher wieder durch den Schredder gehauen. Gut, die eine Bank war dann weg, aber im Prinzip ist nichts Größeres passiert, weil im gesamten System genug Bargeld da war, um halt diese Abhebungen abzupuffern. Ich weiß nicht, Michael, wolltest du das auch sagen oder war noch was anderes?
Nee, ich würde das gerne mal deine Erläuterung der letzten Minuten ein bisschen zusammenfassen und dann gleich auch noch eine Frage, die darauf eingeht oder anschließt, stellen. Und zwar, also erstens, wir haben ja als gesetzliches Zahlungsmittel Münzen und Banknoten. Punkt. Die Giralgelder sind kein gesetzliches Zahlungsmittel, sondern nur ein sogenannter Anspruch darauf. Gut. Okay, Ansprüche kann man ja viele haben. Na gut. Das ist eine. Dann haben wir, hast du gesagt, okay, also es liegt schon eigentlich sehr in der Kontrolle der Zentralbanken, was mit der Geldmenge passiert. Und es ist nicht so einfach, dass also die Geschäftsbanken nach Lust und Laune einfach so Geld produzieren können. Das heißt also, am Ende bedeutet das ja, die Zentralbank kann da schon eine ganze Menge steuern. Und jetzt hatten wir das Thema Bargeld abheben. Und da ist doch dann, hebt sich schon die Frage, warum ist denn das so schlimm, wenn jetzt jemand sagt, nö, ich möchte eben nicht bloß, weiß ich nicht, 6% in bar haben im Durchschnitt, sondern ich möchte jetzt am liebsten alles in bar haben. Das ist ja angeblich gutes Geld, gutes Zentralbankgeld und zwar das einzige gesetzliche Zahlungsmittel überhaupt. Was ist denn daran so schlecht, wenn da jetzt jeder sagt, ich möchte mein Geld haben? Und das dauert dann vielleicht ein bisschen, bis wir wirklich dann die Milliarden und Billionen über die Geldautomaten verteilt haben. Aber das Geld existiert ja und wenn damit alles in Ordnung ist, dann ist es doch mein gutes Recht und dann kann das doch nicht so schlimm sein.
Ja, sind natürlich zwei Sachen, die mir da sofort in den Kopf schießen. Das eine ist natürlich die Sache, dass die Geschäftsbanken dann ihr Kreditvolumen bei der Zentralbank erhöhen müssen. Das heißt, sie müssen mehr Kredite aufnehmen, um dieses Bargeld zur Verfügung stellen zu können. Gut, bei heutigen Zinssätzen ist das eher nicht so wichtig, aber ja gut, das wäre das eine, was passiert.
Ja, und die Zentralbank würde es ja sowieso auch selber bloß schaffen. Also das sollte ja eine relativ kleine Übung sein, wenn man sagt, okay, dass die Geschäftsbank ist sauber, die machen solide Geschäfte, dann kann ich denen ja auch mehr Kredite geben, die werden ja eh bloß geschaffen. Also das müsste jetzt nicht das große Problem sein.
Ja, es kommt drauf an, was man als solides Geschäft bezeichnet und inwiefern dieses ganze System solide ist, aber ja, damit sind wir im Prinzip schon bei der Wurzel des Übels. Aber die zweite Sache, die mir noch eingefallen ist, dieses Geld, das entsteht ja nicht einfach aus dem Nichts. Okay, das muss gedruckt werden, das wird dann über die Zentralbank verteilt, soweit klar. Aber da steht natürlich ein gewisser Geschäftsprozess hinter, dass überhaupt Anspruch auf dieses Zentralbankgeld, also Anspruch auf das Bargeld entsteht. Und das sind nach wie vor die verzinsten Kredite. Und dadurch, dass halt das Bargeld nicht einfach so entsteht, sondern halt nur über verzinste Kredite, kommen wir da natürlich aus der Problematik des Zinses und Zinseszinssystems nicht raus, nur weil wir Bargeld haben. Das heißt, auch dieses Bargeld würde dann genauso der Inflation oder blödestenfalls auch der Deflation dann unterliegen, die wir dann halt durch die Kreditmengen haben, die sich verändern. Also von daher, so sicher ist es nicht. Wenn also das gesamte Geldsystem crasht und wir also in zwei- oder dreistellige Inflationsraten kommen, dann ist auch dieses Bargeld entsprechend entwertet. Also das heißt, eine echte Sicherheit ist es nicht. Es ist natürlich sicherer als Geld, was auf irgendwelchen Girokonten liegt, weil man das nicht so von jetzt auf gleich sperren kann. Aber als wirklich sicher würde ich es auch nicht betrachten, insbesondere da das System an sich störanfällig ist. Gut, Anja ist zu uns gekommen. Hallo Anja, schön, dass du bei uns bist. Hast du eine Frage zu dem Thema?
Geld machen. Ich denke, die Banken machen, vermehren auch ihr Geld über Aktien und nicht nur über dieses Zinseszinssystem. Und das geht ganz schnell. Wenn ein Sparer doch Geld einzahlt, ist ja Cash da. Er hat ja Cash eingezahlt. Also brauche ich ja kein Girardgeld. Diese 1.000 oder 100.000, die er auf seinem Sparbuch hat, damit arbeitet ja die Bank und kann das sehr, sehr schnell verdoppeln und verdreifachen am Aktienmarkt. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Ich würde es ein bisschen einschränken. Also die 100.000, die du eben angesprochen hast, die sind höchstwahrscheinlich Giralgeld, was ja ursprünglich auch nur von einer Geschäftsbank geschaffen wurde. Das heißt, das sind ja 100.000 für die auf der anderen Seite, jetzt nicht unbedingt von dem Sparer, der es eingezahlt hat, aber für irgendjemanden besteht ja für diese 100.000 eine Rückzahlungsverpflichtung. Das heißt, das Ganze ist ja, also nicht ganz ein Nullsummenspiel, aber da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Aber im Prinzip ist das ja Geld, was die Bank auch selbst erschaffen hat. Für diese Erschaffung brauchen sie natürlich irgendwelche Kreditnehmer, weil sie keine Eigengeschäfte machen dürfen. Sie dürfen sich also nicht selber einen Kredit vergeben und damit neues Geld erschaffen. Das ist die eine Sache. Und wo du sagst, am Aktienmarkt kann man ganz schnell Geld vermehren. Ja, das ist so ein beliebter Tummelplatz, sage ich mal, für Leute, die irgendwie nach Rendite streben. Wobei Aktienmarkt, nehme ich mal, synonym für auch diese neueren Finanzprodukte oder Finanzinnovationen, wie sie ja gerne genannt werden. Also Aktien sind da wohl noch das solideste, in Anführungsstrichen, was es gibt. Das gibt dann ja auch Derivate, also abgeleitete Finanzinstrumente, die dann zum Beispiel darauf wetten, dass der Kurs einer Aktie steigt oder fällt. Oder ich habe letztens auch mal von Derivaten gehört, bei denen man Geld bekommt, wenn der Kurs steigt oder fällt. Und im Prinzip sind das Produkte, die immer mehr, ich will nicht sagen verschachtelt werden, aber zumindest immer komplizierter werden, so dass da im Prinzip kaum noch jemand durchsteigt. Und das Risiko wird im Prinzip immer weiter verschoben und im Ende landet das Risiko, was weitergegeben wird, meistens bei den Leuten, die am wenigsten damit umgehen können. Also man kann Geld nicht wirklich vermehren, aber es gibt durchaus, ich sag mal, Umverteilungsplätze, wie zum Beispiel ja die ganzen Finanzprodukte, wo man, wenn man entsprechende Instrumente an der Hand hat, ich sag mal, entsprechende Rechner für Hochfrequenzhandel, dann kann man da sicher Geld auf seine Seite scheffeln. Aber bei der ganzen Thematik sollte man halt nicht vergessen, dass alles Geld, was irgendwie im Umlauf ist, ja doch nur dadurch entstanden ist, dass irgendjemand mal einen Kredit aufgenommen hat. Und wenn irgendjemand irgendwo ein paar Milliarden anhäuft, dann gibt es auf der anderen Seite mehrere Leute, die halt diese Milliarden zurückzahlen müssen. Das fällt mir so spontan dazu ein, was du gesagt hast. War bei dir jetzt noch eine Frage offen geblieben oder habe ich das damit erstmal erschlagen?
Nein, das hast du nicht erschlagen. Bei mir ist jetzt ganz einfach so, ob ich jetzt einen einzelnen Sparer nehme, der sich zum Beispiel die 100.000 von seinem Lohn Stück für Stück Jahre zu Hause gespart hat und die dann bei Cash einzahlt. Oder ich nehme 100 einzelne Sparer, die sich 2-3 Monate das Geld von ihrem Lohn weggelegt haben und zahlen jeweils 1.000 ein, komme ich auch auf 100.000. Aber da ist doch kein Girard dahinter. Das sind doch ganz normale Gelder, die im Umlauf sind durch die Wirtschaft, sprich durch Verkauf von Material, durch Arbeitslöhne und alles. Da ist doch nicht immer gleich das Girardgeld dahinter, für meine Begriffe.
Die Sache ist ganz einfach mit diesem Unterschied. Alles Geld, was du nicht anfassen kannst, ist Girardgeld. Kann ich das so zusammenfassen, Bernhard?
Das kann man so zusammenfassen. Also gut, dass du es ansprichst, Anja. Ich denke mal, der Knoten ist in den Köpfen mehrerer Leute. Von daher ist es gut, dass wir darüber sprechen. Man sieht bei diesem Geld, was irgendwelche Sparer, sage ich mal, jetzt zum Beispiel als Lohn bekommen oder was sie als Gegenleistung für irgendwelche Waren oder Dienstleistungen kriegen, die sie erbringen, da sieht man natürlich nicht sofort, wo es herkommt oder dass da irgendwo ein Kredit hintersteht. Aber die einzige Möglichkeit in diesem System, Geld zu schaffen, ist halt die Kreditvergabe. Gut, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, Geld zu schaffen. Den gibt es aber auch wieder nur für Banken. Das ist nämlich, wenn Banken mit ihrem Geld einkaufen gehen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Bank eine selbstgenutzte Immobilie bezahlen will, dann kann sie einfach die Immobilie dadurch kaufen, dass sie den Kaufpreis für die Immobilie dem Bauunternehmer gutschreibt. Das ist buchungstechnisch auch wieder insofern okay, dass nämlich der Wert der Immobilie auf der einen Seite der Bilanz steht und das neu geschaffene Giralgeld auf der anderen Seite der Bilanz. Aber das wird halt nicht vorrangig gemacht, unter anderem auch dadurch, dass wenn zu viel Geld im Umlauf ist, besteht natürlich für die Bank prozentual gesehen auch immer die Gefahr, dass jemand das in bar haben will. Aber um nochmal auf den Anfang der Frage zurückzukommen, klar, natürlich kriegen Leute Lohn oder Gehalt oder können sich das zusammensparen, aber der eigentliche Ursprung dieses Geldes, mag es jetzt Bargeld sein, was irgendwann mal von dem Giralgeld in Bargeld umgetauscht wurde oder reines Giralgeld, das muss Geld sein, was irgendwo mal durch eine Kreditvergabe entstanden ist. Das heißt, wir sehen dadurch, dass das sehr weit verzweigt ist, nicht mehr die 1-zu-1-Relation, aber jenes Geld, was irgendwo in Umlauf ist, muss irgendwann auch wieder zurückgezahlt werden. Und wenn man das nicht tut, was ja auch viele Konzerne oder auch Einzelpersonen, die sehr reich sind, tun, das einfach auf einer Seite anzuhäufen, das können sie tun. Allerdings ist dann auf der anderen Seite auch immer wieder jemand oder eine große Gruppe, die dann den Kredit nicht zurückzahlen kann. Also das kann man nicht wirklich voneinander trennen, auch wenn man natürlich die Spur des Geldes, das hat ja keine Identität an sich, dieses Giralgeld. Von daher kann man nicht gut nachvollziehen, wo es herkommt, aber im Prinzip muss alles irgendwann mal durch Kredit entstanden sein. Ja, das würde ich dann auch mal als Schlusswort nehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's heute auch schon wieder bei Radio Money Talk auf Tide 96.0. Also schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Radio Money Talk.